Ball kommt rein. Abgewehrt. Schlotterbeck mit dem Kopf. Fabio Silva. Bayer. Tor! Maximilian Bayer! 90. plus 6! 90. plus 6! Bayer Tor! Und das ist sowas von verdient!
Ein typischer Boris Rupert. Und sowas von verdient. Hat er recht? Was würdest du sagen? War es sowas von verdient?
Zweite Halbzeit, ja. Ja. Kurz und knackig.
Absolut, sehr schön. Über dieses Spiel müssen wir reden und werden wir auch noch reden. Und noch ganz viele mehr. Die U23 hat gewonnen. Ich habe mir das Topspiel der U19 gegen Leverkusen angeguckt und danach auch noch mit Trainer Felix Hirschnagel gesprochen. Die U17 hat in Oberhausen verloren, leider.
Die Fußballfrauen, die sind weiter ganz stark unterwegs. 6-0 gegen Fortuna Köln. Und wir haben gleich noch eine Spielerin live hier im Podcast zu Gast, die auch ein Tor beigesteuert hat. Jenske Steenwijk.
Sehr schön. Und in der Handball-Champions League haben unsere Damen ja gewonnen mit 30-24 gegen Budućnost.
Und zum proppevollen BVB-Wochenendrückblick gehört natürlich auch Tischtennis. Ohne die beiden Topspieler konnte unser Bundesliga-Team erneut zu Hause leider nicht gewinnen. Über all das reden wir jetzt. Mein Name ist Danny Fritz.
Ich bin Christoph Böckamp und los geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, hallo aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund an der B1 und zuallererst Asche auf mein Haupt. Ich hatte ja gesagt, wir laden die Folgen jetzt immer in Kapiteln unterteilt hoch. Einige von euch haben zu Recht gemeckert, dass es bei Spotify überhaupt gar keine Kapitel gab, bei Apple schon. Also Grüße an die Programmierer von Apple. Mein Fehler, muss man aber ganz klar sagen, ich habe mich fortgebildet quasi. Das erste Kapitel muss immer bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden beginnen, sonst versteht Spotify dann alles nicht mit den Kapiteln. Diese Folge gibt es dann hoffentlich auch bei Spotify mit Kapiteln. Ich werde mein Bestes geben. Und das erste Kapitel, um mal im Thema zu bleiben, ist natürlich unser Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Die Schlagzeilen, Danny.
Der Kicker, 90. plus 6. BVB-Joker Bayer überwindet Hexer Schwäbe.
Bundesliga.com schreibt, Bayer erlöst Dortmund ganz spät.
Und Sky, Bayer bricht den Bann.
Ja, Danny, du hast das Spiel auf der Pressetribüne verfolgt, hast den kränkelnden Kollegen Martin vertreten. So ist das hier. Ich war auf der Südtribüne. Ich weiß, wo ich das 1-0 gesehen habe. Nicht den Schuss, da waren alle möglichen Köpfe davor, aber wie der Ball dann so über die Linie geht, das habe ich gesehen im Augenwinkel. Die Frage nur, wo hast du das 1-0 gesehen?
Natürlich in der 96. in der Mixzone, unten mit den Kitmanagern, mit unseren Kollegen und Kolleginnen vom Medienteam, haben wir dann mal ganz kurz auch die Mixzone zum Explodieren gebracht.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil vor allem das Lustige ist, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ich habe ja auch schon ein paar Mal war ich in dieser Situation, dass es eng ist und du kommst da runter in deinem Kopf, dann, oh, was stelle ich jetzt für Fragen? Und dann hast du unterschiedliche Bildschirme. Einige haben diesen typischen Versatz, wie ihr das zu Hause auch kennt, wenn ihr wen auch immer guckt, da sind ja dann immer 30, manchmal 45 Sekunden Versatz. Es gibt aber einen Fernseher
genau
in der
Mixzone. Genau vor dem standen wir, ja. Natürlich. Es ist genau das. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, da unten zu stehen. Du hörst das Stadion explodieren.
Was passiert denn?
Deswegen das ist natürlich der kleinste Fernseher, ist ja derjenige, der schön live ist. Und da waren wir alle drum gequetscht. Großartige Szenen.
Ja, ja, sehr, sehr schön.
Ja, vor allem, weil du, und du sagst es halt, ne? Du stehst dann da unten und natürlich habe ich mir schon die Fragen im Kopf überlegt.
Und die sind nach 0-0 gar nicht
gegen
so
den ersten FC Köln.
Ja, ja, klar.
Du kannst dir vorstellen, dass die Fragen anders gelaufen wären und jetzt am Ende sind und dann stehst du da, okay, 1-0. Ganz andere emotionale Stimmungslage.
Ja, und sofort sagst du, den Bayer, ich brauche den Bayer.
Genau, der Bayer wäre jetzt wahrscheinlich nicht dran gewesen erst, ja. Aber es war also unfassbar. Aber ja, dafür lieben wir den Job doch auch, Christoph, oder?
Ja, immer flexibel und so bleiben, ja. Wir haben am Anfang Boris Rupert im BVB-Netradio gehört, das ist sowas von verdient. Würde ich in dem Moment auch unterschreiben. Zur Halbzeit, sage ich ganz ehrlich, hätte ich das nicht gesagt. Ich war schon fast ein bisschen perplex, weil vorher haben alle von El Maler gesprochen. Ja, und dann war er auch da. El Maler lief da zweimal gut durch. Ich behaupte mal, in einem Jahr mit ein bisschen mehr Erfahrung setzt er da einen von rein.
Ja, unterschreibe ich. Und deswegen habe ich ja auch im Intro gesagt, zweite Halbzeit, ja, verdient. Weil erste Halbzeit, da muss man sagen, das war dann schon am Ende okay, dass es da aus unserer Sicht 0-0 steht. Weil klar, wir hatten auch unsere Chancen, aber die hochwertigeren, die waren dann schon auf Seiten vom FC. Und da konnten wir uns sicherlich mit dem Unentschieden nicht beschweren. Aber dann nochmal mit Blick auf zweite Halbzeit, das war super.
Ja.
Also da haben sie auch wirklich nichts mehr zugelassen. Und da muss man sagen, da ist es dann am Ende wirklich hoch verdient, dass die drei Punkte hier geblieben sind.
Ja, ich finde das immer so lustig, weil wenn du dann als Fan das Spiel guckst, noch dazu auf der Südtribüne, wo du ja gefühlt auch nur 60-50% des Spielgeschehens wirklich sehen kannst, weil halt eine Fahne, irgendein Kopf, irgendwas im Weg ist. Und dann guckst du nachher, versuchst deine Eindrücke durch die Zahlen zu verifizieren und siehst, dass Köln einfach in der zweiten Halbzeit kein einziges Mal auf unser Tor geschossen hat. Also so krass hatte ich es gar nicht wahrgenommen. Aber ein Kumpel neben mir zum Beispiel, der meinte, ey, Köln tut überhaupt nichts mehr für dieses Spiel. Ist es so oder hattest du eher das Gefühl, Köln kann gar nichts mehr für dieses Spiel tun, weil wir die halt auch immer mehr einschnüren dahin? Also wie hast du das gesehen?
Du kannst dir meine Antwort denken. Was sage ich da so schön? Es ist wahrscheinlich die Mischung aus beidem. So, ich glaube einfach, dass der BVB viel besser agiert hat und die Kölner quasi dazu was gezwungen hat, sich erstmal nur darauf zu beschränken, das eigene Tor zu verteidigen, als selbst Akzente zu setzen. So würde ich jetzt mal beschreiben, dass es schon ein großer Verdienst auch dieser BVB-Mannschaft war in der zweiten Halbzeit, dass Köln so agiert hat.
Bitter für den FC, müssen wir auch ganz klar sagen, dass Hübers in dieser 84. Minute vom Feld muss, konnte man auch von meinem Standort aus sofort sehen, dem Jungen geht's nicht gut. An dieser Stelle auch nochmal wirklich, ne, gute Genesungswünsche. Ich glaube, er wird heute am Montag auch operiert, habe ich im Radio gehört. Und das habe ich nicht mitbekommen auf der Südtribüne. Die Kölner konnten ja gar nicht mehr wechseln. Das hatte ich gar nicht gemerkt. Die haben ja mit 10 Mann zu Ende gespielt.
Ich habe dann gemerkt, weil das Wechselkontingent also schon ausgeschöpft war. Die hatten halt schon 5-mal gewechselt. Ah. Und da muss ich jetzt auch was zu sagen, um das Bild auch mal zu zeichnen. Christoph, du kennst es. In der Mixzone hat halt jeder Sender so seine Position. Und unsere Position in der Mixzone ist direkt neben dem Sanitätsraum.
Ja.
Und in dem war dann Hübers drin und du hast von außen und wir sind dann tatsächlich eine Position weiter nach vorne gegangen, weil das war auch für alle irgendwie, unser Dock war drin, natürlich haben sich beide Mannschaftsdocks Dann ging es natürlich um so ein Thema wie Abtransport, wie bringst du den Spieler möglichst schnell jetzt hier weg, weil das war kurz vor Ende des Spiels, dann ist Abpfiff, dann ist
den willst du nicht quer durch Strobe, die ganze Menge da.
Da kannst du nicht einfach mal, weil die wollten natürlich mit wenig Aufsehen. Naja, ohne geht nicht. Das ist nämlich alles dicht dann. Aber das muss man wirklich sagen, das hat einen dann auch wirklich so betroffen gemacht, weil es hat ja dann auch Kwasniok in der PK gesagt, der war wirklich am Weinen, die Tränen. Und dann stehst du da und dann denkst du auch so, ja, du warst natürlich voller Euphorie, dass du das Ding noch in der 96. gewonnen hast. Aber dann siehst du auf der anderen Seite da so jemanden, das wünschst du ja niemandem zu so einem Preis. Also von da, du hast es gesagt, auch noch von dieser Seite.
Ja, wirklich.
Die besten Genesungswünsche.
Absolut. Trotzdem zurück zum Spiel. Ja. Bellingham und Brandt sind reingekommen. Nochmal so ein bisschen, was ich so wahrgenommen habe um mich herum. Einige hätten Brandt tatsächlich gerne schon viel früher gesehen. Also da habe ich das ein oder andere nahe endlich gehört. Also der Sportskamerad Brandt hat wahnsinnig viel... Ja, Kredit ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also er hat durch seine Leistung in den letzten Spielen, immer wenn er reinkam, gezeigt, boah, der ist on fire. Ne? Der ist gerade richtig, richtig fit. Und da merkt man schon, die Leute haben jetzt Bock, ihn zu sehen, haben jetzt Bock zu sehen, was kann er bringen. Er trägt eine wichtige Rückennummer. Und ja, der Glaube, muss ich tatsächlich sagen, dass wir noch einen machen, war bei mir bis zum Schluss, das kann man natürlich jetzt immer gut sagen, wenn man dann 1-0 gewinnt, aber er war wirklich groß, weil wir gefühlt irgendwie Ecke nach Ecke nach Ecke irgendwie hinten da noch gekriegt haben und du denkst einfach, so schlecht reingeschossen waren die alle nicht, da wird noch eine dabei sein, die richtig, richtig gefährlich ist. Was ich aber, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was mir so ein bisschen in der Nachbetrachtung des Spiels zu kurz kommt, ist, dass es kurz vorher noch eine für mich total spielentscheidende Szene gab, nämlich Daniel Svensson, der wird ja dann für Brandt ausgewechselt, ist einmal hellwach und meiner Meinung nach unterbindet er einen Konter, wo zwei Kölner frei aufs Dortmunder Tor zulaufen, weil er da sofort schaltet und vor allem sich dann auch durchsetzt. am Boden liegend. Wenn das daneben geht, reden wir über ein ganz anderes Spiel.
Aber genau das sind die Szenen, die so ein Stadion nochmal anzünden. Das hast du auch gemerkt. Und das ist das Geile auch hier, dass das einfach so nochmal richtig, richtig was freigesetzt hat. Und ich bin auch bei dir. Ich bin mal so jemand, eigentlich sagst du, ja komm, 85. gehst du schon mal runter, bereitest dich vor. Mir war jemand klar, okay, auch mit der Verletzung, es wird ein bisschen mehr Nachspielzeit geben. Ich bin, glaube ich, erst wirklich 92., 93. runtergegangen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich möchte dieses 1-0 nicht verpassen. Gut, ich habe es dann unten gesehen. Aber ja, bin bei dir, unterstreiche auch alles. Hatte auch so das Gefühl, Mensch, so wie diese zweite Halbzeit lief, da hätte ich auch gedacht, Brandt wäre noch der Typ gewesen, den ich auch früher gerne gesehen hätte. Aber am Ende, hey, hat ja alles gereicht. Maxi Bayer war da.
Naja. Er trifft in der vorletzten Minute der Nachspielzeit und die Szenen im Block, jetzt brauche ich euch nichts zu erzählen. Ich meine, man sieht es auch, wenn man die Jubelbilder so in der Totalen sieht, also überall im Stadion, nicht nur im Stehplatzbereich, fallen die Leute übereinander her, was bei mir ganz witzig war. Ich hatte tatsächlich meine beiden Kinder dabei, weil zwei Leute aus meinem Umfeld ihre Dauerkarten abgetreten haben und meine Tochter, die hat so einen Wuschelkopf, die guckt mich irgendwann an und ich sehe nur Haare. Man konnte das ganze Gesicht gar nicht sehen. Die ist von so vielen Leuten umarmt und zwei Treppenstufen weiter runtergepurzelt. Das war großartig und da freue ich mich auch immer. Also, dass die so in ihrem jungen Alter halt sowas auch mal erleben. So irgendwie so ein Moment, wo du so denkst, so, ey, ich war der da, als der Bayern der 96. getroffen hat. Sehr schön. Du hast dann tatsächlich auch den Torschützen in der Mixzone getroffen, zum Interview gehabt und Waldemar Anton auch. Und da hören wir doch mal rein, was Waldemar Anton und Maxi Bayer erzählt haben.
Nimm uns doch mal mit in diese 96. Minute, wie du sie erlebt hast.
Ja, das Wichtige erstmal, wir haben alle dran geglaubt. Ich glaube auch die Jungs auf der Bank. Und das zeichnet uns aktuell aus. Wir haben, ich glaube, viele Chancen gehabt. Der Torwart war überragend heute von Köln. Nichtsdestotrotz haben wir bis zum Schluss dran geglaubt. Und dann war, da ist der Torschütze, ein wichtiges Tor für uns und auch für Maxi. Und deswegen, es war sehr, sehr emotional. Ich glaube, wie gesagt, es war ein sehr, sehr wichtiger Treffer. Der Ball wollte irgendwie nicht reingehen. Das sind dann meistens solche Spiele, wo du dann am Ende die Frage stellst, wenn du es nicht gewinnst, wieso heute nicht? Aber das war am Ende dann doch nicht so, weil wir daran geglaubt haben und jeder sich für den anderen gefreut hat.
Vor allem in der zweiten Halbzeit war es super dominant von euch. Erste Halbzeit haben wir so ein bisschen hinten gezittert, dass er nicht reingeht. Vorne waren wir ein bisschen verzweifelt, dass er nicht reinging. Wie hast du diese erste Halbzeit erlebt?
Die erste Halbzeit haben wir ganz klar Leichtsinnsfehler gemacht, die wir so nicht machen dürfen gegen keinen Gegner. Das ist ein bisschen auch, ich glaube, klar, der englischen Woche geschuldet, aber daran müssen wir arbeiten, das müssen wir aufarbeiten, weil das waren auch schon gegen Leipzig ein paar Situationen, die nicht gut waren, vor allem in den ersten Minuten der ersten Halbzeit nach einer englischen Woche. Deswegen, das müssen wir auch aufarbeiten und auf jeden Fall besser machen. Ich glaube, wir haben die dann zu oft eingeladen. Nichtsdestotrotz hatten wir da einige gute Chancen in der ersten Halbzeit, wo wir, ich denke, einen klareren Abschluss oder einen klareren Ball, letzten Pass, das 1-0 machen können. Und am Ende musst du die Dinger dann verteidigen, wo du dann die Fehler drin machst. Und das haben wir gut gemacht.
Wie ist denn das so, in der 96. vor der Südtribüne das Siegtor zu erzielen?
Das ist ganz okay, Spaß. Das ist sehr schön. Also es gibt, glaube ich, fast kein schöneren Moment gerade. Ist sehr schön, mir qualmt der Kopf. Wir haben die alle auf den Kopf gehauen. Und es ist ein sehr schöner Moment.
Nimm uns doch nochmal mit in den Moment. Beschreib mal, wie du die Szene, das Tor und vor allem dann auch den Jubel, die Jubeltraube erlebt hast.
Also ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball reingebracht hat. Ich glaube Schlotti oder dann ist der nochmal irgendwie abgefällt. Ich bin gerade... Auf jeden Fall hat Fabio den Ball nicht ganz getroffen und dann stehe ich halt richtig und probiere den Ball einfach irgendwie aufs Tor zu bringen. Wir haben die 96. Minute, einfach das Ding nochmal irgendwie gefährlich machen und dann geht er durch zwei Beine. Ich bin also auf jeden Fall sehr glücklich und dann fliegt er rein.
Und danach, wie hast du das erlebt?
Ja, das ist dann einfach Emotionen pur, die da rauskommen. Also ich wusste gar nicht richtig, was ich machen soll. Ich bin einfach irgendwie gerannt und hab irgendwie gejubelt. Ich weiß auch nicht mehr genau.
Weil jetzt aktuell auch die Darts-EM ist, du ein großer Darts-Fan bist.
Ja, den habe ich noch gemacht,
Was hast du noch gemacht?
Ja, den Darts-Jubel habe ich noch.
Der musste natürlich noch kommen. Aber dieser Moment, ist der vergleichbar mit einer 180, mit einem Shanghai Finish oder einem Nine-Darter? Wie kann man das vergleichen, wenn du es müsstest?
Ich sag, das ist nicht mehr vergleichbar mit einem Neuner. Also das ist noch mal geiler, jetzt hier das Tor zu machen als ein Nine-Darter.
Ja, nochmal geiler als ein Neundarter, sagt Max. Übrigens auch sehr gute Frage, spot on. Ich muss auch sagen, als wir auf dem Weg zum Spiel waren, haben wir ein paar sehr, sehr lustige Gestalten in einem schwierigen körperlichen Zustand teilweise auch rund um die Westfalenhalle getroffen, um die Uhrzeit. Maxi hat ja im Vorfeld des Spiels, das dürfen wir verraten, war ja auch schon auf Social Media zu sehen, Darts-Legende Stephen Bunting getroffen. Hast du eine Ahnung, wann werden wir das Ergebnis sehen vom Treffen der beiden? Das kann nicht mehr lange dauern, oder?
Tatsächlich ist geplant gewesen, das Ding, weil Stephen Bunting leider schon in der ersten Runde direkt ausgeschieden ist bei den European Championships hier, das zur Darts-WM. Da, wo einfach der größte Fokus drauf liegt, die größte Aufmerksamkeit. Also immer im Dezember, Mitte Dezember, dann irgendwann in die Richtung werden wir das ausspielen. Aber wie gesagt, ihr habt es jetzt schon gesehen, Maxi, ein großer Darts-Fan. Und ich glaube, das darf ich jetzt nicht auch sagen, Stephen Bunting hat tatsächlich 10 Pfund beim Online-Wettanbieter draufgesetzt, dass Maxi Bayer trifft.
Oh, na, guck mal.
Kannst du dir nicht vorstellen. Also das war für die natürlich auch großartig. Ja, und war da natürlich einfach dann perfekt. Und ich habe auch gedacht, Köln zu Gast, schon Karneval hier, aber dann war klar, es sind die Jungs, die alle.
Sarati,
da habe ich mich aber auch gefragt, ist das jetzt einmal schon so, darf man noch normal zum Darts gehen? Weil ich habe das Gefühl, es ist eher Karneval und vorne werfen ein paar Jungs ein bisschen Pfeile.
Ja, ich glaube, so ähnlich ist es. Früher gab es
das. Frauenfußball übrigens auch, das war auch gestern noch so, 6, 7 Engel waren da auch noch, die sich vorher noch Frauenfußball angeguckt haben.
Ein Hauch von 7-Tage-Rennen früher in der Westfalenhalle, nur ohne Verkleidung. Naja, gut. Ich finde, wir sollten an dieser Stelle auch über Karims Flaschenwurf reden, weil war halt einfach ein Thema nach dem Spiel. Wer es von euch nicht gesehen oder gehört hat, Karim wurde ja in der 79. für Fabio Silva ausgewechselt. Sagen wir mal so, gefreut hat er sich nicht. Er hat dann eine Trinkflasche in die Ecke gefeuert. Und ich finde, der Trainer hat das im Nachhinein super gelöst mit seiner Antwort generell zu solchen Situationen. Also können wir eigentlich fast sagen, Deckel drauf, oder? Wie siehst du das?
Deckel drauf und ich weiß, da kommen wir vielleicht noch später zu, dass die Worte von Nico auch einen Tag später noch Anklang gefunden haben beim anderen BVB-Trainer. Nein, ich glaube, er hat es super, super erklärt. Schönes Beispiel, weil dann sitzt man da, ich habe es auch mitbekommen in der Pressekonferenz und sagte, ja, hat er recht.
Ja, im Fernsehstadion hast du natürlich gar nichts von mitbekommen, aber nachher.
Ja.
Okay. Und auch in dieser Woche können wir es natürlich nicht bei einem reinen Rückblick belassen. Es sind einfach englische Wochen ohne Ende, was die Profis betrifft. Denn schon am Tag, an dem ihr diese Folge sehr wahrscheinlich hören werdet, also sie erscheint zumindest am Dienstag, spielen wir ja in Frankfurt. Zweite Runde DFB-Pokal. Danny, als die Begegnung ausgelost wurde, habe ich gedacht, oh Kacke, ausgerechnet. Wie ging es dir bei der Auslosung?
Ganz genauso. Wenn du ein Ranking machen würdest, was wären die schlimmsten Konstellationen, wäre wahrscheinlich 1 auswärts Bayern und 2 auswärts Frankfurt.
Absolut.
Dafür bin ich auch selbst in all den Jahren zu oft da gewesen. Alles schon da erlebt, viel gesehen. Also wirklich dort auswärts in einem K.O.-Spiel, da werden wir dann, wenn wir den Podcast raus haben, heute sehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.
Nur, ich sage jetzt mal, die Eintracht vor 2 Monaten und die Eintracht jetzt ist für mich gefühlt nicht dieselbe Eintracht. Die haben in den letzten 4 Heimspielen 12 Gegentore kassiert. Insgesamt in der Bundesliga sind es 18 Gegentore in 8 Spielen. Das ist die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Ich würde sagen, da können wir schon ansetzen, oder?
Ja, da müssen wir ansetzen. Also klar, also ich persönlich glaube, dass die Zahlen sie ein wenig schlechter machen, als sie sind. Hm. Also ohne, dass ich jetzt jedes Spiel von Frankfurt gesehen habe, aber hast du dann oftmals gerade in den Champions League-Spielen, wo sie dann noch ein paar mehr gekriegt haben, weiß ich jetzt nicht, welche Dynamik so ein Spiel dann entwickelt hat, dass man hinten vielleicht dann noch 2, 3 mehr kassiert. Aber natürlich mit Selbstbewusstsein defensiv werden sie nicht auftreten. Und ich glaube, da muss man rangehen, Nadelstiche setzen, das attackieren, auf jeden Fall, das sagen wir wahrscheinlich auch relativ häufig, mutig in diesem Stadion, auch mit diesen Fans auftreten, agieren und Flucht nach vorne.
Aber weil du sagst mit diesen Fans, also meine Hauptsorge ist so ein kleines bisschen, dass Eintracht Frankfurt eigentlich der prädestinierte Verein ist, vom Mindset her so eine Trutzburg-Mentalität zu machen. Okay, wir haben heute ein Spiel, einer wird als Sieger vom Platz gehen, einer geht als Verlierer vom Platz. Wir werden nicht der Verlierer sein, wir stellen uns alle hinter die Mannschaft. Auf so einen Gegner musst du dich und auf so ein Umfeld musst du dich eigentlich zu 100% einstellen. Also ist schon trotzdem Brett. Also da können die noch so viele Gegentore gefressen haben. Eintracht Frankfurt ist ein Brett und wird es auch sein. Erst recht in einem Pokalauswärtsspiel. Maximaler Widerstand, sagen wir es mal so. Ja,
da kann ich dir nur komplett zustimmen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch zusätzlich noch sagen soll, weil du es einfach alles komplett
und damit auf, zurück ins Studio
genau, auf den Punkt gebracht hast. Einer, der das weiß, ist natürlich auch Niko Kovac. Also der kennt das nur zu gut. Die Pressekonferenz zu diesem Spiel, die war natürlich auch schon, und die wichtigsten Aussagen von Niko Kovac, die haben wir jetzt einmal für euch zusammengefasst.
Es ist so, dass alle wohlauf sind. Das heißt, es wird keine großartigen Veränderungen geben. Uns allen ist bewusst, dass der Pokal in den letzten Jahren an sehr großer Bedeutung gewonnen hat. Es gab ja auch mal eine Zeit, da war der Pokal nicht so wichtig. Inzwischen ist der Pokal wieder das, was er auch sein muss, sehr wichtig. Und jede einzelne Mannschaft möchte gerne nach Berlin. Genauso möchten wir das auch. Klar, schwieriges Auswärtsspiel in Frankfurt gegen eine wirklich sehr gute Mannschaft. Aber ich sage es immer wieder, wenn man ins Finale möchte, muss man, egal wen und wo, den Gegner oder die Gegner besiegen, um ins Endspiel zu kommen. Also wir wollen morgen gewinnen, wissen aber um die Schwierigkeit. Ich habe es schon nach dem Spiel auch jetzt am Wochenende gesagt, Frankfurt spielt daheim. Das ist, denke ich mir, schon ein kleiner Vorteil. Aber dieser Vorteil muss nicht heißen, dass wir keine Chance haben. Im Gegenteil, ich glaube, dass meine Mannschaft in den letzten Spielen und gerade auch in dieser Saison gezeigt hat, dass wir Qualitäten haben, egal wer spielt, und wir wollen auf jeden Fall weiterkommen. Wir sehen auch, sie haben sehr viele Tore erzielt in der Bundesliga, aber sie haben auch sehr viele Gegentreffer bekommen, auch in der Champions League. Und klar, die Aufgabe ist es, das dann zu stabilisieren. Jetzt haben sie es gegen St. Pauli ordentlich hinbekommen. Ist auch nicht ganz einfach, nach dem Champions-League-Spiel das nächste Spiel in der Bundesliga dann auch zu gewinnen und dann auch zu Null zu gewinnen. Sie sind von der Viererkette auf eine Dreierkette umgeswitcht, weil sie schon gemerkt haben, dass sie da agieren müssen. Also von daher, wir rechnen mit beiden Sachen, sowohl mit Dreier- als auch mit Viererkette. Wir wissen, wie man die verschiedenen Systeme bespielen soll, weil wir haben in den letzten Wochen gegen Viererketten, gegen Dreierketten gespielt. Also von daher wiederholt sich das gerade auch, wenn man jeden dritten Tag spielt, da muss man nicht jetzt eine Woche warten und das wieder neu vorbereiten, weil das ergibt sich dann aufgrund der Anzahl der vielen Spiele in kürzester Zeit. Auf jeden Fall wissen wir, dass dort sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Eine Mannschaft, die jung ist, talentiert, und eine Mannschaft, die sicherlich auch einen riesen Support im Stadion erfahren wird. Und wir müssen unser Spiel durchkriegen, von der ersten bis vielleicht auch zur 120. Minute. Es geht darum, auch den Rhythmus, die Intensität und die Qualität nochmal oben zu halten, beziehungsweise nochmal nach oben zu bringen. Deswegen bin ich froh, dass wir viele gute Jungs haben, die dann auch als Finisher kommen können. Und das Tor, welches wir geschossen haben, das war letzten Endes auch ein Produkt des Willens, des Glaubens und der Stärke. Ja, also natürlich hätte man als Trainer oder auch ihr als Journalisten oder unsere Fans immer mal gerne ein 3-4-0, viel früher, klar. Aber manchmal so ein 1-0 auch sehr wichtig, denn das, was ich dann danach gesehen habe, das habe ich im Nachgang auch gesagt, allein, dass dort die komplette Bank rausgesprungen ist, und das ist nicht einfach. Die in der zweiten Reihe sitzen, die müssen erstmal rauskommen. Ja, die in der ersten Reihe sitzen, die können raussprinten, aber die anderen müssen erstmal rausklettern. Dass dann alle in die Ecke gelaufen sind, zuzüglich Gregor, der dort 100 Meter weit weg war, das zeigt mir, dass genau da etwas entsteht, was man als Mannschaftssportler braucht. Ja, ein Teamgeist, ein Glaube an den anderen, eine Freude für den anderen, weil nur gemeinsam kann man erfolgreich sein. Und das ist das, klar, man freut sich über den Sieg, höhere wäre mir lieber gewesen, aber allein das, was dann entstanden ist mit den Fans, die Explosion, das war dann zu dem Zeitpunkt dann doch das Richtige, in der 96. Minute das Tor und dann das Spiel zu entscheiden. Ihr wisst, ich bin Mitglied auf Lebenszeit, also von daher freue ich mich, nach Frankfurt zu kommen, ja, weil es ist meine fußballerische Heimat, aber trotzdem, ich bin Trainer vom BVB und möchte das Spiel morgen gegen meine alte Liebe gewinnen.
Das waren die wichtigsten Aussagen der PK. Anstoß ist ja schon um 18.30 Uhr, Sky und das ZDF übertragen. Und falls ihr Bock auf ein bisschen Eskalation am Mikro habt, Boris Rupert und ich präsentieren euch das BVB-Netradio aus Frankfurt. Und ich hoffe sehr, der gute Boris, ja, der kann nochmal ähnlich euphorisch aus dem Sitz gehen. Ich habe ihn gerade schon in der Küche getroffen und habe gesagt, Junge, mach's nochmal.
Das ist so verdient.
Ja, also das ist auf jeden Fall unser Angebot von uns aus Frankfurt vom Pokalspiel. Und ja, weiter geht's mit der U23 und den Schlagzeilen, Danny.
Ja, auch hier der Kicker. BVB 2 bremst Rödinghausen.
Die Neue Westfälische schreibt, SV Rödinghausen leistet sich Aussetzer bei Standardsituationen.
Und absolut Fußball. Positive Serie geht weiter. BVB U23 gewinnt beim SV Rödinghausen.
Ja, die positive Serie. Der BVB 2, unsere zweite, ist jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen. 2 formstarke Teams im Hecker-Wien-Stadion. Das ist übrigens auch eine spezielle Anlage, also so hinten so ein windschiefer Hügel, da drauf dann so ein großes Haus. Hinter beiden Toren einfach so turmhoch Werbewände. Ja, ja.
Kennt man aus Lotte noch. Ja, genau.
Sehr gut. Also ich fand vor allem besonders stark, also abgesehen davon, dass wir irgendwie die Könige der Standardsituation langsam werden. Ne? Aber wie der BVB mit Rückschlägen umgeht, weil ne, Rödinghausen geht halt auch erst in Führung. Der BVB antwortet dann keine 10 Minuten später mit dem Ausgleich durch Filippo Mane. Vor der Pause dann sogar noch das zweite Tor durch Michael Eberwein. Und ja, wie gesagt, beide Tore fallen nach Standardsituation. Und ja, das Rezept, das schmeckt dann auch in der zweiten Halbzeit. Rödinghausen gleicht zwar aus, ne, das ist jetzt der zweite in Anführungsstrichen Rückschlag, aber dann antwortet erneut wieder der BVB, wieder nach einem ruhenden Ball. 3:2 nach einer richtig gut getretenen Ecke von Cole Campbell und vollendet von Almu Kaba. Und dann das 4:2 Jordi Paulina. Ganz sicher vom Elfmeterpunkt.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch, da war ich schon im Stadion und habe dann immer bei mir auch auf dem Handy, bei Instagram wurden dann auch halt die Tore reingespielt. Also ich habe auch noch zu einem Kollegen gesagt, ich sage, Standardmonster, also unfassbar. Ja. Ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Tore von U23 sehe, also eins ist mindestens dabei, jetzt alle nach Standards. Also Kompliment da, wird gute Arbeit geleistet und U23 ist jetzt Tabellenfünfter. Wir haben uns auch noch vor einigen Wochen unterhalten. Das ist unsere Liga, wo man aufpassen muss, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, danach jetzt diese Serie gestartet, 22 Punkte nach 13 Spielen und Schalke als Tabellenführer ist 5 Punkte voraus. Aber trotzdem, als Fünfter, da stehen wir ganz gut da.
Und vor allem, was interessant ist, egal mit wem man sich im Verein unterhält, alle sagen, boah, ich freue mich so für Daniel Rios. Weil das einer der, der beliebtesten Trainer hier im Verein ist. Er hat ja übernommen die U23 und wir hatten ihn einmal per Telefon dazugeschaltet. Da war er noch interimsmäßig am Start. Wir müssen mal gucken, ob wir ihn vielleicht auch mal in Persona hier in den Podcast bekommen. Weil würde mich mal interessieren, er hat sich da ja mittlerweile längst eingegroovt und das ist jetzt, denke ich, auch so richtig vollumfänglich seine U23. Und müssen wir mal gucken. Müssen wir Daniel mal anrufen. Ja.
So, Christoph, jetzt muss ich mal fragen. Du hast ja eben erzählt, auf der Süd, emotional hast du auch geschildert, wie ihr dieses Siegtor erlebt habt. Das ist ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau, müsste ungefähr 20:30 dann gefallen sein. Wann wart ihr denn zu Hause?
Spät, weil wir haben tatsächlich, was ich ganz, ganz toll fand, es sind zwei Fans aus den USA da gewesen, von den Brooklyn Borussen. Das habe ich sehr spät erfahren. Die haben wir nachher noch im Bistro 09 getroffen und natürlich kannst du dir vorstellen mit der Club-WM die waren in Kopenhagen und das Coole ist, die waren in Kopenhagen, die haben das FC-Spiel geguckt und die fahren jetzt noch nach Frankfurt und von Frankfurt geht es dann zurück nach New York.
Geiler Trip.
Das ist wirklich ein geiler Trip. Und mit denen haben wir natürlich so lange da gesessen, bis wir die allerletzten im Bistro 09 waren und die uns da rausgekehrt haben.
Warum frage ich das? Denn du hast dir am Sonntag um 11 Uhr auch nochmal schön morgens die U19 gegeben. Direkt wieder den BVB. War da schon wieder alles getrocknet?
Ja, vor allem hat es die Kinder auch riesig gefreut. Erst auf der Südtribüne ordentlich durchgeschüttelt worden. Dann, Papa, komm jetzt langsam mal nach Hause in deinem Bistro 09. Und dann morgen schnell noch eine Stulle geschmiert. Und dann so, jetzt fahren wir zur Abwechslung, fahren wir jetzt wieder nach Dortmund und gucken mal Fußball.
Aber ihr konntet ja eine Stunde länger schlafen.
Ja, immerhin. Aber naja. Nee, aber das muss man tatsächlich sagen. Es hat zwar ordentlich gezogen in Brakel, wen wundert's, ne? Wie immer. Nein, aber die U19 spielt einfach einen guten Ball und das muss man, deshalb bin ich ja auch hingefahren, muss man sagen. Leverkusen als Tabellendritter dahin. Es war klar, das wird ziemlich gut. Und das wurde es auch. Also es war wirklich ein Spiel zweier Mannschaften, die beide Bock hatten, Fußball zu spielen, die wussten, was mit dem Ball anzufangen. Borussia Dortmund meiner Meinung nach das Spiel, die Mannschaft mit der besseren Spielanlage. Man muss eigentlich sagen, Leverkusen, die Mannschaft mit den besseren Chancen. Also dreimal Pfosten, wenn man ganz ehrlich ist, sogar viermal, weil einer geht billardmäßig erst an den einen und dann an den anderen. Also da haben sich auch alle Leverkusener die Haare gerauft. Und vor allem, was für mich so ein bisschen schwierig war, wir kamen dann an, haben uns einfach irgendwo hingesetzt auf die Tribüne und ohne es zu merken, ich war einfach umgeben oder wir waren umgeben von Leverkusenern Spielereltern. Das war dann ein schwieriges Umfeld, sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall zur Halbzeit 1-0 für den BVB durch ein sehr, sehr sehenswertes Tor von Taycan Echibasi. Ne? Sind wir wieder beim Thema schwarz-gelbes Wochenende. Unbedingt angucken, da kriegt ihr alle Tore. Und das Verrückte ist dann in der zweiten Halbzeit eine gelb-rote Karte oder ein Platzverweis in der 62. Minute gegen Luca Reggiani. Ist dann so ein bisschen die Wende in dem Spiel. Und wer sich zurückerinnert, im Hinspiel war es ja genauso. Das gewinnt Borussia Dortmund 2-0 in Leverkusen und da kriegt Leverkusen halt glattrot. Ja, und dann hat man gemerkt, so die U19 musste sich erstmal so 10 Minuten so ein bisschen schütteln. Da wurden dann auch mal ein paar lange Bälle rausgekloppt, was du ja eher selten siehst bei unseren U-Mannschaften. Leverkusen schafft den Ausgleich, aber was ich richtig geil finde, ist, gefühlt hat dieses Gegentor unsere Jungs eher angespornt. Also du hast noch richtig gute, klare Chancen auf ein 2-1 von einem Borussia Dortmund in Unterzahl gesehen. Und das hat natürlich dann, das hat dem Trainer gefallen, das hat auch den Zuschauern gefallen, hast auch gemerkt, da kam die Unterstützung, weil das ist nach einer englischen Woche, die haben in Frankfurt gespielt, die haben in Kopenhagen gespielt und in Kopenhagen ging auch die Welt unter, als sie da gespielt haben. Und dann spielst du gegen Leverkusen, die fordern dich maximal und in Unterzahl hast du noch Chancen auf 2-1. Also das war schon stark, ja.
Okay, also sagst du am Ende 1-1.
Ist okay, ist gerecht. Also halt du spielst halt 30 Minuten in Unterzahl. Also,
ne. Ich habe es jetzt nicht gesehen, das Spiel. Wir haben jetzt hier keine Schlagzeilen gehabt, aber ich habe im Vorfeld einfach mal BVB U19 angegeben und da stand ein Thema im Vordergrund. Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus möchte. Ja. Du warst, Schildermann, hast du davon was mitbekommen?
Also ich habe ehrlich gesagt nur eine der Situationen mitbekommen als Zuschauer. Also einer der Spieler hat halt bei seiner Auswechslung schon recht mürrisch reagiert und dann eine Szene, die direkt vor uns auf der Zuschauertribüne passiert ist, da hat halt ein Borusse einen seiner Mitspieler recht deutlich angemeckert und da habe ich auch gedacht, Junge, warum? Ja, also ich gehe auch davon aus, dass so jemand wie Felix Hirschnagel das bei den beiden auch sehr deutlich sagen wird, kann es einfach nicht bringen. Ich habe mich dann tatsächlich nach dem Spiel mit Felix Hirschnagel dann auch lieber über das Spiel, das hatte genug zu bieten, unterhalten und da hören wir mal rein. Wenn es ein bisschen windet, seht es uns nach. Also wir waren quasi auf dem Weg von der Trainerbank in die Kabine, da habe ich mir den Felix eben gegriffen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute mit so einem komischen Bauchgefühl schon aufgewacht und dachte sehr viel an die gelb-rote Karte im Hinspiel, beziehungsweise war rot direkt, glaube ich. An den Platzverweisen hatte ich irgendwie heute das Gefühl, hoffentlich kriegen wir nicht eine heute Retour. Das ist dann in der zweiten Halbzeit leider passiert. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut Fußball gespielt. Die hatten zwei, dreimal Alu-Pech, wir Glück, wie auch immer. Das haben wir uns aber in der Phase mit Sicherheit auch erarbeitet. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, ja klar, dann hast du diese Thematik, die ich vor dem Spiel irgendwie heute gefühlt habe. Ich kann dir nicht sagen, warum das so war. Ich habe es irgendwie im Bauch gehabt. Und dann muss ich aber sagen, hat man in dieser Situation oder in der Phase mit dem Platzverweis, wenn ich dann auch das Bilbao-Spiel zurückdenke, haben wir gar nicht gemerkt, dass wir einmal weniger sind. Und da ziehe ich dann maximal die Hüte vor den Jungs. Weil das ist dann ein Schritt, wo ich sage, in einem Spitzenspiel musst du dann so wegverteidigen und kannst sogar noch selber eins machen in der Phase.
Tatsächlich, ja.
Ja, genau. Und deswegen, was das angeht, tatsächlich sehr glücklich, abwechslungsreich, glaube ich, war es einfach aufgrund dessen, weil wir sie manchmal ein bisschen mehr machen lassen haben, als wir eigentlich wollten.
Das habe ich mir gedacht. Und es gab Phasen, wo du das Gefühl hattest, ey, ihr seid wirklich voll drin in dem Spiel. Und dann aus dem Nichts hat Leverkusen dann trotzdem wieder den Ball gehabt. Und du hast es gesagt, ist auch zu ein paar Chancen gekommen. Hat dich das gewundert?
Ja, vielleicht gewundert. Ich habe in der Halbzeit auf jeden Fall gesagt, weil da war schon ein Thema mit den drei Alu-Dingern. Das war ein Einwurf, zweimal schnell ausgeführt. Da dürfen wir nicht so passiv sein. Und dann haben wir die Thematik auch gehabt, dass wir mal ein-, zweimal im tieferen Block verteidigen mussten und dann sind wir auch passiv und gehen nicht in Duelle. Und da haben wir sie dann atmen lassen und da haben wir dann in den Momenten sofort eine Chance gegen uns gehabt Und deswegen ist es gut, dass wir die Passivität in der zweiten Halbzeit in diesen Situationen komplett draußen hatten. Weil ich glaube, das war damit der Grund, dass wir dieses Ding irgendwie auf jeden Fall jetzt mit dem Unentschieden ja dann doch vielleicht irgendwie feiern können.
Was machst du jetzt aus dieser Woche? In Frankfurt, in Kopenhagen, zu Hause gegen Leverkusen. Wie blickst du zurück auf die drei Spiele?
War ganz witzig. Ich habe mit Thomas eingangs gesprochen, dass in der Woche rein theoretisch von 3 Punkten bis 7 alles möglich ist. So vom Gefühl her. Jetzt glaube ich, sind 7.
Ja.
Also die nehme ich auch. Ich hätte auch 9 genommen, so ist nicht. Aber deswegen, also ich glaube, dass es schon mit Youth League davor an dem Punktspiel oder nach einem Punktspiel immer schwer ist. Ja, wir haben aber unsere Hausaufgaben auf jeden Fall wieder gemacht. Also bin stolz auf die Jungs.
Letzte Frage noch. Du musst jetzt ein paar der Jungs abgeben. Mhm. U17 WM.
Ja.
Was bedeutet das für die Mannschaft in den kommenden Wochen? Mit was hast du da ein lachendes und weinendes Auge sozusagen?
Also erstmal freue ich mich ganz klar für die Jungs, die da jetzt zum World Cup gehen dürfen. Und ich hoffe, dass sie auch so lange wie möglich dabei bleiben. Also das sollen sie jetzt auch genießen. Sie haben mir heute auch das richtige Zeichen im Prinzip gezeigt, dass sie nochmal alles reinhauen. Weil wenn sie zurückkommen, egal wann, soll dieser Wettkampf, egal wo wir sind, Youth League oder Nachwuchsliga, das soll einfach heiß sein, der Wettkampf. Ja, und für uns wird es halt die Challenge, wie wir das jetzt auffangen. Aber ich bin da positiver Dinge, weil das, was mir die letzten Wochen und Monate gezeigt haben, ich kann eigentlich jeden reinwerfen.
Ja, für alle, die es nicht mehr auf der Platte haben, wie gesagt, hatten wir gerade schon erwähnt, das Hinspiel in Leverkusen hatte der BVB im August eben 2-0 gewonnen und damals, wie gesagt, von einem Platzverweis für die Leverkusener profitiert, dieses Mal also quasi andersrum. Nur, dass die Leverkusener eben dann nicht alle 3 Punkte mitnehmen, so wie wir damals, sondern nur einen.
Ja, und in der Tabelle der Gruppe H, das habe ich mir zumindest noch angeschaut, bleibt der BVB Erster, 2 Punkte vor dem VfL Bochum. Und wo ist am Freitag das nächste Auswärtsspiel? Genau, in Bochum. Ohne die Nationalspieler ist also
ja
eine Aufgabe.
Ja, genau. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt, da fehlt mir auch so ein bisschen die Insights. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler Bochum oder die anderen abstellen müssen. Aber für uns ist es schon, ist es schon eine Nummer. Also auch für die U17, zu der kommen wir jetzt. Die haben auch Abstellungen. Und ich glaube, dass auch teilweise genau diese Abstellungen Grund dafür sind, dass es eben, oder ich sag mal, dass eine junge Mannschaft aus Dortmund dann auch ein bisschen Lehrgeld zahlen musste in Oberhausen. Also so nehme ich zumindest auch die Berichte wahr. Also RWO schlägt den BVB mit 2-1, eben wahrscheinlich auch, weil Trainer Marco Lehmann seine komplette Abwehr umstellen musste, wegen Abstellung oder wegen Verletzung. Oberhausen trifft jedenfalls vor der Pause 2-mal. Leon Tippich stellt nach 65 Minuten auf 2-1 für einen Ausgleich, hat es dann aber nicht mehr gereicht.
Ja gut, also das ist immer Fluch und Segen. Natürlich freut man sich, wenn man Jungs hat, die dann auch Nationalmannschaft spielen. Aber trotzdem, der BVB bleibt Zweiter in der Gruppe H hinter Bochum und mit deutlichem Abstand auf Viktoria Köln. Weiter geht's am Sonntag in Dortmund gegen Tabellenschlusslicht Preußen Münster.
Und damit sind wir bei den Fußballfrauen und bei einem Gast. Wir haben sie schon angekündigt. Jenske, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danny, du warst wieder in einer Doppelrolle am Start und ich musste dich einfach bei 6 Toren und ich habe gesehen, also beim BVB waren es 5 Auswechslungen, ich weiß nicht, wie viel es beim Gegner war. Ich muss dich da einfach nochmal fragen, wie kommst du da klar?
Erste Halbzeit super, weil da sind es eigentlich immer nur Tore. Zweite Halbzeit wird dann ambitioniert. Vor allem jetzt am Sonntag war es dann das 6-0, was Jasmin macht. Das heißt, du drückst erst auf den Knopf, weil du musst den Torjingle im Stadion spielen.
Ole,
genau. Kommentierst dann für Pluto TV das Tor noch in der Wiederholung. Wenn die Wiederholung durch ist, nimmst du das ab, machst dann die Stadiondurchsage, dass es 6-0 steht, Torschützin Jasmin Jabbes, und muss dann plötzlich noch aus dem Augenwinkel drauf aufpassen, weil mit dem Tor direkt ein Doppelwechsel war.
Schön.
Das heißt, während ich das Tor ansage, gibt es einen Doppelwechsel. Da musst du ja wissen, okay, wer ist raus, wer ist reingekommen.
Ja, und wer in der roten Erde schon mal war, die Bänke sind ja auch so, dass du nur so einen ganz schmalen Streifen hast, wo du noch die Chance hast, eine Rückennummer zu sehen. Wenn die sich dann einmal hingesetzt haben, ist dein Zeitfenster auch geschlossen quasi. Ne?
Richtig, das ist der Vorteil, dass ich natürlich unsere Mädels ganz gut kenne.
Ja.
Aber bei Wechseln von Fortuna Köln, und das war das Blöde, das hat so geregnet, manche Mädels Also die haben einmal einen Doppelwechsel gehabt, die sind halt direkt reingegangen und die haben sich nicht einmal umgedreht. Was mache ich dann? Ich gehe dann die ganze Mannschaft durch und hake ab. Okay, Nummer 2 sehe ich, Nummer 3 sehe ich, Nummer 18 sehe ich, Nummer 10 sehe ich und gucke am Ende, okay, 2 Nummern, die ich nicht mehr sehe, dann müssen die rausgegangen
Ausschlussprinzip.
Sein. Und das machst du aber parallel, wenn du für Pluto TV kommentierst. Also,
da soll noch mal einer sagen, Mann, Männer könnten kein Multitasking. Beweis angetreten.
Ja,
okay. Wie war das Spiel für dich? Das Ergebnis spricht ja erstmal dafür, dass ihr die dominiert habt. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Habt ihr sie dominiert? Was würdest du sagen?
Also ich fand, am Ende waren wir schon klar die bessere Mannschaft. Wir haben auch 6 Tore geschossen, 0 gehalten. Das ist auch unser Ziel, immer jeden Spiel eigentlich die 0 zu halten. Es war aber nicht das beste Spiel von uns, würde ich sagen. Ja, es waren viele Fehler im Spielaufbau. Es war keine klare Passspielschärfe da, wenig Bewegung, aber am Ende denken wir so, ja, 3 Punkte und
ein Sieg. Ganz schön kritisch für so ein 6-0, alter Schwede.
Ich muss sagen, im Podcast seht ihr jetzt nicht mein Gesicht, weil also ich finde es, also erstmal ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man auch noch so kritisch ist, weil hättest du zum Beispiel mich jetzt als erstes gefragt zum Fazit, und das würde ich dir aber auch sagen, und jetzt kannst du mich auch gerne oder kannst es widerlegen, ich hätte jetzt gesagt, das war die beste Anfangsviertelstunde, die ich in diesem Jahr, in dieser Saison gesehen habe. Versucht das jetzt zu widerlegen.
Ja, das so, die ersten 15 Minuten waren schon gut, das stimmt, aber wir haben dann nachgelassen.
Da kommen ja noch ein paar Minuten.
Genau, und da sind wir jetzt vielleicht auch kurz beim Spielfilm, weil nach 15 Minuten steht es 3-0. Und da muss ich wirklich sagen, wie die Mädels rausgekommen sind, 2. Minute 1-0 schon. Okay, wir müssen dazu sagen, mit gütiger Unterstützung der Keeperin, die einfach da, das war halt auch nassrutschig, hat da daneben gegriffen. Aber trotzdem, wie ihr, unterstützt es noch, sag es nochmal, mit dem Ball, gegen den Ball, das war so, so dominant. Ich habe auch im Stream gesagt, Fortuna Köln, die Mädels wussten gar nicht, von welchem Gleis der Zug abfährt. danach, ja, habt euch so ein bisschen zurückgelegt, dann gab es dann auch noch Chancen von Fortuna, aber die erste Viertelstunde war ja...
Ja, doch, das stimmt. Die erste 15, also wie gesagt, das stimmt. Also bis die 3 Tore hin waren schon echt gut. Also Pressing und so waren auch voll okay. Aber ja, danach haben wir ein bisschen nachgelassen. Aber am Anfang zweiter Halbzeit sind wir dann wieder aus der Kabine gekommen und dann haben wir auch wieder gezeigt, dass wir eigentlich da wieder sind.
Ich gehe jetzt nochmal bewusst zurück in diese Anfangsviertelstunde. Ich hätte gesagt, 1-0 nach 2 Minuten Ronja Leubner, Kopfball. 2-0 Rita Schumacher, 12. Minute, auch nach einem wunderbaren Ballgewinn, also gegen den Ball, Ronja Leubner und ein schöner Ball, also wirklich toller Laufweg von Rita, die ihn dann reinmacht. Ja, und das 3-0, Jens, das kannst du doch einfach nochmal beschreiben.
Ja, es war, ich dachte, ich habe Anso gesehen, dass Anso über außen den Ball hatte und ich weiß, dass Anso eigentlich auch gut flanken kann. Und ich habe gedacht, ich laufe einfach mal mit. Also eigentlich ist es normalerweise eine AV sichert ab, aber ich dachte, komm, ich laufe einfach einmal mit nach vorne. Hab dann den Ball gesehen und ich dachte, der kommt so gut. Und ich dachte, ich schieße einfach rein. Ja, und ich habe mich riesig gefreut.
Was hat sie gemacht? Also wirklich, also ich habe immer gesagt, sie ist die gefährlichste Flügelzange der Regionalliga. Also tolle Direktabnahme, also Flanke von Anso. Und dann hat sie den wirklich da, wo sonst Dana stand, die stand diesmal nicht, ja, nicht ganz so, die stand ein bisschen weiter vorne. Aber dann auch aus der Luft Volley mit links reingemacht. Sehr schönes Tor. Deinen Jubel hat man gesehen, wie sehr du dich gefreut hast. Und ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, wann dein letztes Pflichtspieltor war.
Ja, das ist schon
weißt
echt.
Du's, oder?
Nee, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube in U17 bei Meppen. Das ist schon, ich glaube, echt 6 Jahren her.
Wow.
Wenn ich das.
Ist es, stimmt das?
Es stimmt. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt das.
Machst du nur die schönen Tore oder was? Das ist ja Wahnsinn.
Also sie hat recht, es war das letzte Pflichtspieltor war U17 Meppen gegen U17 HSV 2019. Und jetzt sage ich dir es, auf den Tag genau, am 26. Oktober.
Nein.
Das war's.
Ach krass.
Du hast exakt auf den Tag genau 6 Jahre später wieder getroffen.
Ja,
und quasi dann auch dein erstes Pflichtspieltor im Seniorenbereich. Aber dafür war es ein richtig schönes.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Könnt ihr euch übrigens nochmal angucken im schwarz-gelben Wochenende bei uns auf YouTube und im BVB-TV. Da haben wir alle Tore von den BVB-Spielen zusammengefasst. Und ja, da unter anderem könnt ihr auch dein Tor sehen, Jenske. Sag mal, aber da müssen wir eigentlich jetzt schon einen Haken machen, dass wir sie in einem Jahr wieder einladen, wenn du dann wieder ein schönes Tor
hast. Ich hoffe.
Hoffentlich nicht in 6.
Ja. Was mich mal interessieren würde, jetzt seid ihr ja nicht erst seit dieser Woche, sondern auch schon seit der letzten wieder so in Schlagdistanz. So ein Jäger, der, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, seine Beute ja quasi schon zum Greifen nah hat. Wie fühlt sich das an? Ihr seid 3 Punkte hinterm 1. FC Köln, ihr habt das bessere Torverhältnis, ihr spielt noch gegen die. Hat das was gemacht mit der Mannschaft? Habt ihr jetzt, ich will jetzt nicht sagen neues Selbstvertrauen, aber wisst ihr, ey, wir können das echt packen?
Also ich glaube, jede Gegner schlagbar so. Wir geben auch jedem Spiel alles. Wir wissen auch, dass wir eigentlich auch aufsteigen wollen mit der Mannschaft und der Qualität, was wir auch im Kader haben, mussten wir das schon echt schaffen. Aber ja, wir blicken einfach jede Woche. Wir machen jede Woche für jede Woche. Wir gucken nicht weit nach vorne. Wir machen einfach erst so Wochenende mussten wir dann gewinnen. Jetzt gutes Tor. Aber ich glaube am Ende, ja, also es wird schon echt spannend noch. Aber ich glaube, doch, ich glaube, wenn wir uns zusammenhalten als Mannschaft gut, dann glaube ich schon, dass wir das schaffen.
Danny, ich glaube auch, dass das eine super spannende Saison noch wird, weil das hattest du uns ja im Vorfeld auch gesagt, Leute, da wartet eine andere Saison auf uns alle als noch in der Saison davor, wo du quasi so ein paar Mannschaften hattest, die marschieren da irgendwie durch, die werden kaum Minuspunkte sammeln. Hier ist das so, dass du am Ende des Wochenendes manchmal drauf kommst und so, ach krass, die haben gegen die so gespielt. Also wird es doch wahrscheinlich auch weitergehen, oder?
Ja, es ist schon eine Liga, wo du, was Jens Klaus sagt, dich auf jeden Gegner voll fokussieren musst, wo es keine Selbstläufer gibt. Und wo es natürlich auch hier und da vielleicht nochmal einen Ausrutscher mehr gibt als in den anderen Ligen. Trotzdem sieht man jetzt auch, wenn man sich so ein bisschen die Tabelle anguckt, man hofft ja immer beim 1. FC Köln jetzt, die Erster sind, dass sie mal auch Punkte lassen. Gewinnen aber 8-0 gegen Sporo Köln. Mhm. Also man kann sich auch nicht darauf verlassen. Dann hast du mit Bielefeld, die jetzt punktgleich mit uns sind, Leverkusen, die haben wir am ersten Spieltag 6-0 geschlagen. Ja. Du siehst jetzt erst, glaube ich, wie wertvoll oder wie gut dieses erste Spiel war. Man wusste ja gar nicht, wo man steht. Man sagt, okay, Leverkusen 6-0, aber man weiß ja nicht, wie gut die sind. Mhm. Das scheint auch eine richtig gute Truppe zu sein. Also das ist super, super eng. Trotzdem bin ich auch bei Jenske. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach die Qualität hat und auch jetzt, und vielleicht sagst du dann da nochmal was dazu, man jetzt auch so langsam merkt, immer mehr Automatismen spielen sich da ein. Es wird immer, immer, immer besser. Gerade zu Hause, das habe ich letztens auch schon gesagt, zu Hause müssen wir uns nichts vormachen. Das waren immer super dominante, klare Sachen. Auswärts wird es jetzt auch besser. Ne? Gerade jetzt auch gegen Rade war es deutlich besser, weil zuvor habe ich auch gesagt, unabhängig von Deutz, das war auch spielerisch. Bielefeld war auch. Das wird jetzt auch besser. Und jetzt geht es darum, glaube ich, wirklich mal eine Serie zu starten. Vor allem hinten raus, müssen wir nochmal sagen, es geht noch gegen Essen, es geht noch gegen Leverkusen, es geht noch gegen Köln, alles noch in diesem Jahr. Also da steht noch ein knackiger Endspurt bevor.
Ja, das stimmt. Also im Training merken wir auch alle, dass es besser wird. Wir stimmen jedes Mal, also es wird immer besser. Die Laufwege und so verstehen wir auch besser, wie unsere Mitspieler so laufen, also im Training, ja, so, ja, doch, ist eigentlich super.
Das nächste Spiel ist wieder, also Danny hat drüber geredet, auswärts waren bislang immer für euch die herausforderndsten Momente. Das nächste Spiel ist jetzt in Gütersloh auf Kunstrasen.
Böse Zungen würden ja behaupten, für 3/4 der Mannschaft ist es am Wochenende ein Heimspiel. Ja, wir haben doch ein paar mehr Spielerinnen mit einer Gütersloh-Vergangenheit. Also,
stimmt.
Da gibt es viele, die den Platz sehr gut
kennen. Sehr viele, das stimmt.
Ja, dann könnt ihr da ja nur gut spielen. Sorry. Danny, ich weiß gar nicht, ob wir auf die Szene so eingehen dürfen, aber eine andere Situation aus diesem Spiel hast du uns heute auch schon gezeigt. Ich weiß nicht, ob dies in schwarz-gelbe Wochenende geschafft hat. Vermutlich nicht, weil hat ja nichts mit dem Tor zu tun. Aber es
die
gab
glücklichste Borussin an diesem Wochenende.
Ja, es gab eine Notbremse, die keine war. Jens, hast du eine Idee, was wir meinen?
Sag es.
Boah, ja, von Paula. Ja, das war schon... Also ehrlich, wenn ich Schiedsrichter wäre, dann wäre es eine rote Karte gewesen. Man muss einfach fair sein. Und ja, also letzte Frau, da kannst du, ja.
Aber trotzdem ein interessanter Spielfilm, weil du hast uns ja dann auch gezeigt, wie die Schiedsrichterin darauf reagiert hat. Wie hat sie reagiert?
Ja, vor allem habe ich danach noch mit Paula gesprochen. Das Paula kommt rein, klare rote Karte, wäre die erste meiner Karriere gewesen. Ich habe auch schon abgeschlossen. Weil Paula war so, wie Paula so ist, war für mich schon klar. Also erstmal, was die Schiedsrichterin gut gesehen hat, es war kein Elfmeter, es war wirklich kurz vor dem Strafraum. Und dann sagt, also sie wollte erst gar nichts geben, also Freistoß, und wollte dann einfach nur sagen, okay, weiter geht's. Ist dann aber nochmal zum Linienrichter, Assistenten heißt es, nicht mehr Linienrichter, Assistenten rausgegangen. Sie haben sich besprochen, um dann Gelb zu geben.
Tja.
Paula sagt, sie hätte ihr gesagt, da wäre noch eine Mitspielerin gewesen, die das noch verhindert hätte. Aber Fredde war dann auch durchaus 2 Meter dahinter. Also nochmal, müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe noch niemanden, weder gestern noch heute getroffen, der sagte, ja, kann man so geben.
Ja. Einfach mal Glück gehabt.
Einfach mal Glück gehabt. Gehört auch dazu. Nehmen wir auch mit.
Sehr gut. Damit hilft es uns dann auch in Gütersloh, beziehungsweise Reda-Wiedenbrück.
Genau.
Ja. Sehr schön. Hast du noch was? Hast du noch, möchtest du noch etwas bohren, wenn wir schon mal einen Gast hier haben?
Spielst du gerne im strömenden Regen? Das wäre der ersten Halbzeit, war zwischendurch, dachte ich so, boah, gut, dass ich unter der Tribünendach stand.
Nee, eigentlich nicht. Also ich mag das eigentlich nicht so, weil, ja.
Ist doch geil, oder? Ein paar Grätschen ziehen da als AV,
nee,
ey.
Nee. Dann spiele ich lieber, wenn es so richtig warm ist. Ja. Okay.
Halten wir fest, Jens, ist eine Schönwetterspielerin. Ja. Kommen jetzt die spannenden Monate für dich.
Ja. Oh Mann, aber wirklich. Ja. Wobei, da so ehrlich müssen wir sein, so einen guten Rasen hatte die Rote Erde nie, seit sie wieder eröffnet wurde. Das war früher richtig. Ein ganz anderer Acker. Alter Schwede.
Aber früher wurden regelmäßig Spiele abgesagt, weil man nicht spielen konnte, als es noch nur in Stadthand war. Ja, der Rasen da ist wirklich, da ist er, Zucker ist der jetzt. Aber das war vor Jahren, konntest du regelmäßig, wusstest du genau, wenn es regnet oder wenn es halt friert, brauchst du da nicht drauf spielen.
Ja, aber zum Glück jetzt besser.
Ja, genau. Sehr schön. Also wirklich ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier vorbeigekommen bist in unserem kleinen Studio an der B1 und euch auf jeden Fall. Wir drücken alle Daumen, ja nicht nur für das Auswärtsspiel, sondern für den Rest der Hinrunde und der Saison.
Vielen lieben Dank.
Und wir sind gespannt, wann sie wieder trifft.
Bitte nicht erst wieder am 26.
Ja.
Ganz vielen lieben Dank.
Dankeschön, danke euch.
Ja, schön. Und wir kommen schon zur Schlussgeraden sozusagen dieses Podcasts und zum Handball. Und da muss ich tatsächlich sagen, hat es mich richtig gefreut zu lesen, dass unsere Handballdamen am Wochenende der Champions League mal jubeln durften. 30-24 im Heimspiel gegen Buducnost. Ja, dadurch hält der BVB auch Anschluss an das Mittelfeld. Und das, ne, obwohl Alicia Langer und Luis Abbing beide verletzt ausfielen, also da musste BVB-Trainer Henk Gröner schon umstellen, also sogar ordentlich umstellen, denn mit Alike van Maurik fehlte insgesamt 3 Spielerinnen für den Rückraum. Vielleicht auch deshalb stotterte der Motor in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen, ne? 13-13 stand es zur Pause, aber zweite Halbzeit, Danny?
Ja, in der zweiten Halbzeit, da haben sie dann aber richtig, richtig aufgedreht. Vielleicht auch mit der Unterstützung noch der Fans, denn das kann ich nur dazugeben, das habe ich ja da auch bei uns gespürt, das dann auch schön zu sehen. Natürlich ist es ein bisschen schade, weil die BVB-Frauen und die Handballerinnen dann ja so eine Parallelansetzung haben. Ich finde es trotzdem, man sieht da ist so ein gewisses Publikum, das vor allem den Frauensport bei Borussia Dortmund unterstützt, waren dann doch einige Zuschauerinnen, klar, wir haben zur Pause 4-0 geführt, die dann zur Halbzeit gesagt haben, komm, gehen wir rüber zu den Handballerinnen. Und auch da muss ich sagen, die haben auch, ich möchte es nochmal hier erwähnen, die haben es verdient. Schaut euch die Spiele der Handballdamen an. Das ist wirklich Handball der Spitzenklasse. Ne? Wir reden über Champions League. Also da haben sicherlich auch die Mädels noch euren Support verdient. Wie gesagt, aber trotzdem, sie haben halt richtig aufgedreht. Besonders erwähnenswert, die Norwegerin Guro Nestaker. Wird sie so ausgesprochen?
Ja, ich würde sagen, das hast du richtig gemacht.
Ich weiß, nicht, ob die gerade da oben, die Nordischen, haben immer noch ein bisschen eine andere Betonung. Aber es war eine ganz, ganz starke Halbzeit von ihr. Ist der zweite Sieg in der Champions League für den BVB in dieser Saison. Und du hast es gesagt, vor allem wichtig, um da an den Playoff-Rängen oben dran zu bleiben, da nicht abreißen zu lassen. Und wer im Handball firm ist, der weiß es, es geht auch da Schlag auf Schlag. Ratz, Mittwoch Ratz. Nämlich schon auch spannendes Spiel, hochklassiger Gegner, Heimspiel gegen den Thüringer HC.
Und damit sind wir beim Kapitel Tischtennis. Und da müssen wir leider sagen, zu Hause ist weiter der Wurm drin beim BVB. Ohne die beiden Topspieler Lind und Karlsson hat Borussia Dortmund das Bundesliga-Heimspiel gegen Berg Neustadt mit 1-3 verloren. So ein bisschen verrückt, was sich vor der Begegnung abspielte. Also eigentlich sollte der Ex-Doppelweltmeister Christian Karlsson spielen. Dann verletzt er sich aber bei einem Turnier vorher an der Rippe Und Anders Lindt, so der andere Topspieler von Borussia Dortmund, konnte dann auch nicht so kurzfristig einspringen. Der war nämlich selbst schon planmäßig auf dem Weg zu einem anderen Turnier. Also plötzlich war der BVB in einer Außenseiterrolle. Ja, und das bedeutete dann halt auch die dritte Heimniederlage in dieser Saison. Am 12. November geht's jetzt zu Borussia Düsseldorf.
Ja, muss man auch sagen, unsere Tischtennisherren, eine kleine Sorgenfalte ist dann schon so im Gesicht, wenn man auf die Tabelle schaut. Man hat ja schon überlegt, man hatte eher nach oben geschielt, aber jetzt mit 4 zu 8 Punkten ist man auch nur 2 Punkte vor den Abstiegsrängen. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, man muss jetzt nochmal vielleicht erstmal den Blick nach unten richten, um da jetzt wichtige Punkte zu holen, um da wieder so ein bisschen in so ein sicheres Fahrwasser zu kommen. Vor allem, was du da zu Hause, da müssen jetzt mal
genau, die einfach den her. Fans, die in Dortmund zu den Spielen kommen, jetzt auch mal ein bisschen Heimsieg schenken und dann wird das auch. Und ja,
aber auch da sieht man halt so ähnlich, wie wenn wir jetzt über U17 oder U19 reden, wenn da einfach Nationalspieler oder deine Topspieler fehlen, dann wird es in der Bundesliga auch schwierig.
Genau, die können sie nicht über die ganze Saison in jedem Spiel bringen. Das ist einfach so, wenn die auf internationalen Top-Turnieren unterwegs sind, dann ist das so. Aber es werden ja noch genug Spiele kommen, wo wir dann, wir hatten Timo Boll hier im Podcast und wenn er eine Ahnung hat, dann er. Und er hat gesagt, mit diesem Kader hat Borussia Dortmund richtig gute Chancen in der Liga. Jetzt müssen wir das dann halt nur mal ausspielen. Ja, und dann bleibt uns zum Ende eigentlich nur noch ein Hinweis.
Service natürlich nochmal.
Service. Denkt dran, schreibt uns an podcast@bvb.de mit Fragen, Wünschen oder Kritik. Also jetzt zum Beispiel in Sachen Kapiteln. Könnt ihr mal schreiben, ob es jetzt endlich geklappt hat. Und freut euch schon auf Donnerstag. Dann kommt eine neue Sonderfolge von Flutlicht und Flipcharts. Wir stellen ja alle 2 Wochen Mitarbeitende von Borussia Dortmund vor. Und die Folge ist wirklich gut geworden. Mit dem Individualtrainer für Top-Talente haben wir gesprochen, Matthias Schiele. Ganz spannender Mensch, super spannender Lebenslauf auch und sein Job, na, könnt ihr euch schon denken, ist auch richtig interessant. Ja, eine teilweise neue und vielleicht sogar einzigartige Herangehensweise von Matthias und seinem Team hier bei uns bei Borussia Dortmund kommt alles, wie gesagt, am Donnerstag hier als Sonderformat in diesem Podcast. Danny?
Christoph?
Danke für deine Zeit.
Dank, sehr gerne.
Und nochmal Dank an unseren Gast, auch wenn sie jetzt hier schon raus ist. War cool, dass du da warst. Und dann spätestens bis Donnerstag.
Tschüss, tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.